Wenn man zusammenarbeiten muss, aber vielleicht gar nicht so gerne will, kann dabei was rauskommen, das dann auch noch begeistert? Union und SPD, die haben in der Vergangenheit immer dann gemeinsam eine Bundesregierung gebildet, wenn es mit ihrem Wunsch-Koalitionspartner nicht ging. Ein Zweckbündnis sozusagen. Heute soll wieder so eine schwarz-rote Koalition starten, sofern Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wird. Der Mann, der die großen Koalitionen der Vergangenheit gerne mal scharf von außen kritisiert hat. Mit Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio hinterfragen wir, ob Schwarz-Rot mehr ist als eine Notlösung. Und ob ausgerechnet die kleinste große Koalition aller Zeiten das Image der GroKos verbessern kann. Hallo Nicole.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Dienstag, der 6. Mai. Nicole, wir sprechen ja heute über die sogenannte GroKo. Aber eigentlich ist der Begriff Große Koalition für die neue Regierung gar nicht mehr der richtige Begriff. Was sagst du eigentlich zur bevorstehenden aktuellen Koalition von SPD und Union? Wie nennst du die?
Schwarz-rote Koalition war in der Tat, also so eine richtig große Koalition ist es nicht mehr, weil es eben auch nicht mehr so die großen Parteien sind und die großen Zustimmungswerte hat. Große Koalition, das bedeutet ja eigentlich eine Koalition aus den größten Parteien, aus den größten Partnern, die eigentlich die meisten Zustimmungswerte bekommen haben und die einfach eine Mehrheit bilden. Und da sind wir heute irgendwie wirklich woanders. Es gab auch Friedrich Merz, der zukünftige Kanzler, der auch gesagt hat, jetzt muss eigentlich ein neuer Name her. Also Große Koalition geht nicht mehr, hat ja auch ein bestimmtes Image. Er selber hat das, glaube ich, Arbeitskoalition genannt.
Arbeitskoalition, okay. Klingt oder, protestantisch, ja?
Ja, genau, klingt protestantisch. Auch den Carsten Linnemann gibt es, den Generalsekretär der Union, der sagt, oder wir nennen es einfach mal Machen-Koalition. Natürlich gab es schon auch echt viel Lästereien von der Opposition, von den Grünen, die gesagt hatten, eine kleine Koalition vielleicht. Ricarda Lang von den Grünen, die lästerte auch und sagte, wir nennen es einfach BlackRock. Das ist eine Anspielung darauf, dass Friedrich Merz bei BlackRock gearbeitet hat und Rot wegen Rot der SPD. Also es gibt viel Lästereien über wie groß, wie schwach, aber auch, ja, wie diese Koalition überhaupt genannt werden soll.
Lass uns nochmal zurückblicken auf eine Zeit, in der die Große Koalition wirklich noch eine große Koalition war, also eine Koalition der zwei Parteien mit den höchsten Wahlergebnissen. Davon gab es ja mehrere, unter anderem ab 2018 und damals war ja Friedrich Merz noch derjenige, der die schwarz-rote Koalition von außen scharf kritisiert hat.
Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen heute Abend hier in Böblingen.
Ja, das war so eine sogenannte Regionalkonferenz in Böblingen.
Ich freue mich, dass wir heute Abend Gelegenheit haben, uns hier in Baden-Württemberg vorzustellen.
Das war so eine kleine Halle, rund 2000 CDUler waren da drin.
In einem der großen Bundesländer, aber auch in einem der leistungsstärksten und erfolgreichsten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland.
Friedrich Merz ging da auf die Bühne und man muss sich das vorstellen, 2018, da sah der auch noch so ein bisschen anders aus. Also er hatte dunklere Haare, war tatsächlich ein bisschen schmaler und stand da und war eigentlich auch so ein bisschen der Überraschungskandidat.
10 Tage bevor die CDU in Deutschland in Hamburg zu ihrem Parteitag zusammenkommt und eine wichtige Entscheidung trifft. In 10 Tagen um diese Zeit sind die Würfel gefallen.
Es ging um den Parteivorsitz, also wer wird Parteivorsitzende der CDU? Und da gab es eben Konkurrenz. Friedrich Merz wollte es werden, wollte es eigentlich unbedingt werden. Es gab Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und das war so eine Art Bewerbungsrede.
Die Ausgangslage ist nicht ganz einfach. Bei der letzten Bundestagswahl hat die Union aus CDU und CSU noch 32,9% der Stimmen bekommen. Bei Landtagswahlen haben wir über 10% verloren. Ich finde, wir können und müssen uns diesem Trend, der uns da seit einiger Zeit begegnet, mit aller Kraft entgegenstellen. Wollen wir auch in Zukunft eine liberale konservative und auch sozialen Überzeugungen platzgebende Partei sein.
Er stellte eigentlich ziemlich klar, mit dieser SPD zusammen zu regieren, das tut uns nicht gut.
Ja, wir haben Koalitionen gemacht, machen müssen, auch mit den Sozialdemokraten. Aber lassen Sie mich das einfach an dieser Stelle auch einmal sehr deutlich sagen.
Das schadet uns und das schadet vor allem uns als ja konservative Partei. Und Friedrich Merz gilt als ein sehr konservativer Politiker.
Wir müssen nun nicht alle Positionen übernehmen, die die Sozialdemokraten richtig sehen.
Parteivorsitzender ist er ja 2018 dann nicht geworden. Er kriegt aber für seine Kritik zu diesem Zeitpunkt großen Applaus. Was meinte Merz denn damit, die CDU habe die große Koalition machen müssen?
Ja, eigentlich gab es ja einen komplett anderen Plan. Eigentlich wollten die auf Bundesebene eine sogenannte Jamaika-Koalition eingehen. Also das heißt eine Koalition aus der Union, aus der FDP und den Grünen. Und da gab es lange Verhandlungen und irgendwann ist Christian Lindner, damaliger FDP-Chef, rausgegangen.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben Stunden, Tage und Wochen miteinander gerungen und heute am Tag länger, als wir uns ursprünglich ja vorgenommen hatten.
Und hat gesagt, nee, also nicht mit mir.
Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.
Dann war plötzlich klar, oh, jetzt steht die CDU, die Union alleine da. Und mit wem sollen sie jetzt regieren? Und die SPD, ja, kann man sich vorstellen, die standen da so ein bisschen wie so ein trotziges Kind und sagten, nee, also.
Du meinst am Wahlabend nach der Bundestagswahl 2017,
Liebe,
als die SPD aus damaliger Sicht gerade mal um die 20% erreicht hat.
Der Sozialdemokratie, vielen Dank. Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Ich will nicht drum rumreden.
SPD-Parteivorsitzender Martin Schulz sagte, nee, also die große Koalition, nee, also nicht mit der SPD.
Die bisherige große Koalition hat bei dieser Wahl deutlich an Zustimmung verloren. Es gibt.
Wir wollen lieber in der Opposition sein, als nochmal hier irgendwie mit der Union zu regieren.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition.
Es tut uns als Partei überhaupt nicht gut.
Lasst mich einer Gruppe in besonderer Art und Weise danken. Das sind unsere Jusos, die rund um die Uhr und bei Tag und bei Nacht auf den Straßen waren und gekämpft haben.
Und ich glaube, der bekannteste und berühmteste Feind der großen Koalition war damals auch Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende. Damals war er Juso-Vorsitzende. Der sagte wirklich, also wir machen unsere Partei komplett kaputt damit.
Ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Wir müssen schauen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen, auch vor allem die Jüngeren, repräsentiert werden, dass wir nicht die Partei der Älteren werden, dass wir Jüngere auch in den Parteigremien drin haben, dass die im Bundestag sitzen, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund haben und. Und diese ganzen Fragen, so war das der Vorwurf von Kevin Kühnert, die gehen einfach verloren, wenn wir immer mit der Union koalieren.
Also damals schon bei der CDU die große Sorge, man verliert konservatives Profil, wird zu links. Bei der SPD die Sorge, man verliert linkes Profil, rutscht da zu weit ins Konservative. Und bei beiden auch die Sorge, wir verlieren Wählerstimmen durch diese große Koalition. Kann man das eigentlich so sagen, wenn man einen Strich drunter macht? Also führen große Koalitionen immer für die Koalitionäre dazu, dass da irgendwie die Wahlergebnisse schlechter werden?
Ja, im Großen und Ganzen, wenn man sich so die Entwicklung der großen Koalition anguckt, kann man schon sagen, also man verliert die eine mal die andere Partei ziemlich stark. Und das erste Mal, als es die große Koalition gab unter Angela Merkel, da ist die SPD danach auch ziemlich als Verlierer rausgegangen. Das war auch der Vorwurf, wir verlieren da, erste Erfolge werden der Kanzlerin Merkel zugeschrieben und wir gehen als Verlierer raus. Das geht nicht und wir sind einfach sehr unterschiedliche Parteien. Das muss man ja auch sagen. Also wenn man sich die Parteien an sich anguckt, auch von der Historie her, es gibt eben dieses sehr konservative Lager in der Union und die SPD hat eben auch diesen sehr linken Flügel. Und diesen beiden Pole dann zusammenzubringen und Kompromisse zu finden, das kann man sich ja ausrechnen, das kann ja nicht funktionieren. Die sind zu unterschiedlich, dann kommt mal der eine dem anderen entgegen, aber eigentlich können beide Parteien nicht immer zufrieden sein. So ist es eben in der Kompromissfindung und wenn man dann eben Probleme hat und am Ende wieder merkt, das funktioniert nicht, wir verlieren Wählerinnen und Wähler, wir wissen gar nicht mehr, wofür wir stehen am Ende und das ist so die große Sorge auch beider Parteien, sind die beiden Parteien, SPD und Union, sind das überhaupt noch Volksparteien? Das ist die große Sorge, die beide Parteien haben.
Wir haben ja jetzt stark auf die Große Koalition unter Angela Merkel geguckt. Lass uns nochmal den Blick so ein bisschen weiten. Welche großen Koalitionen gab es eigentlich schon in der Bundesrepublik?
Die Bedingungen der deutschen Politik sind objektiv schwerer geworden.
Es geht um Deutschland.
Und unser Deutschland braucht bald eine stabile, den ernsten Fragen der Zeit gewachsene Bundesregierung mit einer parlamentarischen Mehrheit.
Die erste große Koalition, die gab es 1966 und das war im Prinzip auch irgendwie eine Notlösung, weil die schwarz-gelbe Regierung von Ludwig Erhard, die gab es damals, die hat gerade mal ein Jahr gehalten und dann ist sie zerbrochen.
Die Koalition, die Ludwig Erhard führte und wollte, ist zerbrochen.
Der Grund, das ging ums Geld, also die Union wollte Steuererhöhungen oder hatte das angedeutet, dass sie das vielleicht möchte. Das war ein absolutes No-Go für die FDP damals und die haben dann gesagt, wir verlassen jetzt die Koalition. Heißt?
Wir haben Nein gesagt zu Steuererhöhungen, weil wir die richtigen politischen Entscheidungen wollen und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Untätigkeit oder Gefälligkeit suchen können.
Plötzlich musste also eine schwarz-rote Koalition her. Eine große Koalition und da ist damals der baden-württembergische Ministerpräsident Kiesinger eingesprungen, hat es übernommen als Kanzler. Willy Brandt von der SPD wurde Vizekanzler und jetzt, wenn man so noch zurückguckt, das Besondere an dieser Koalition war schon, die hatten 450 Abgeordnete, die
wow.
Opposition, ja, die Opposition 49, die Opposition war übrigens die FDP. Ja, und das war dann auch das Parlament. Also das Parlament bestand damals aus nur drei Parteien, 450 davon, die Union und die SPD zusammen.
Sag mal, in Prozent sind wir dann bei...
Ja, über 90% hatte da also im Prinzip ja dann die Große Koalition. Also als Bürger hat man da schon drauf geguckt und sich gedacht, also kann das denn funktionieren? Also ist das denn das Prinzip von Demokratie? Kann denn so eine kleine Opposition tatsächlich etwas bewirken? Und damals, das war schon ein Novum, also war die Große Koalition einfach wahnsinnig stark und konnte natürlich auch alles entscheiden. Dann gab es eben die anderen, ich sag mal, drei großen Koalitionen. Obendran stand immer Kanzlerin Angela Merkel. Die erste war zwischen 2005 und 2009. Die SPD hatte knapp die Mehrheit verfehlt. Die hatten eigentlich gedacht, dass sie gewinnen würden. Und das war aber am Ende eben nicht so. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch daran, wie Gerhard Schröder, der eigentlich meinte, er wird jetzt wieder Kanzler, weil er hatte eigentlich Neuwahlen ausgelöst. Und wie der im Fernsehen saß, in der ARD, da saß Angela Merkel auch. Und er so wirklich sehr klar sagte, also Sie glauben doch nicht hier im Ernst, dass meine Partei irgendwie auf ein Gesprächsangebot mit Frau Merkel eingeht und dass sie auch noch Kanzlerin wird.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
Und ich erinnere mich noch das Bild, wie Angela Merkel ihn so anguckte und kurze Zeit später war klar, Hochrechnung, oh, die CDU, die Union lag vorne und die SPD hat es knapp verfehlt und das war klar, es war eine große Koalition, aber eben angeführt von einer neuen Kanzlerin Angela Merkel. Das ist auch diese Koalition, wo manche so sagen, so ja, da hat einfach viel eben auf Angela Merkel eingezahlt, weil es war plötzlich eine Kanzlerin, es war eine CDU-Kanzlerin. Es gab dann Peer Steinbrück als Finanzminister oder Franz Müntefering als Arbeitsminister. Die haben natürlich auch ihre sozialdemokratischen Forderungen da irgendwie umgesetzt. Aber, und das ist so der Vorwurf der SPD, aber was viel gelobt wurde am Ende, Angela Merkel in dieser ersten großen Koalition in dieser Zeit. Und ja, da haben viele auch gelitten von der SPD. Die sind nach der Wahl richtig abgestraft worden und die CDU hat dann einfach weiter regiert mit der FDP danach.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Also kann man schon sagen, es war eigentlich immer irgendwie aus der Not geboren, aber nicht wirklich das Ziel. Man konnte schon sehen, jetzt so die Entwicklung der Großen Koalition, dass sie eigentlich immer mehr Stimmen im Parlament, also Sitze im Parlament, als eine Große Koalition verloren haben. Also 2013 waren sie noch bei 79,9%. Das ist ja irgendwie noch recht ordentlich gewesen. Aber 2017 eben nur noch bei 56,3%. Und da merkt man schon, oh, das ging ganz schön bergab. Das heißt, das hat den beiden Parteien geschadet.
Aber selbst 2017 sprechen wir von insgesamt klar mehr als 50%. Selbst damit lässt sich ja als Koalition doch noch ganz gut arbeiten. Was haben Union und SPD denn in ihren Zweckbündnissen miteinander erreicht?
Also zum Beispiel, wir hatten ja die Finanzkrise.
Also 2007, 2008, während der ersten GroKo unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin.
Das Bankensystem kollabierte. Wir hatten diese Lehman-Pleite in den USA. Man wusste gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Ersparten.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Durch diese Krise hat Angela Merkel mit Peer Steinbrück zusammen dem Finanzminister Deutschland durchgerettet.
Ich möchte gerne unterstreichen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren.
Jetzt kann man sich fragen, hatten sie recht? Aber sie haben mit solchen Sätzen und auch, was sie so im Hintergrund dann auch gemacht haben und mit den Banken gesprochen, haben sie dafür gesorgt, dass Ruhe einkehrte oder auch zum Beispiel Elterngeld. Elterngeld wurde mit Angela Merkel bei der Großen Koalition, bei der ersten Großen Koalition eingeführt. Bis heute gibt es viele Familien, die ohne Elterngeld überhaupt nicht in Elternzeit gehen könnten, die das nicht schaffen würden. Natürlich, dass die Renten stabil sind, dass die Menschen nicht so lange arbeiten müssen, sondern früher in Rente gehen können nach 45 Beitragsjahren. Das war ein großer Punkt immer der SPD, dass es mehr Sozialleistungen gab. Also sprich, es wurde viel tatsächlich beschlossen. Es wurden viele Krisen gemeistert. Es wurde aber auch viel liegen gelassen. Also das ist auch so ein bisschen das Image. Naja, so die ganz großen Reformen, da haben sie sich nicht immer dran getraut.
Was du aufgezählt hast, jetzt sozusagen auf der Habenseite von großen Koalitionen, kann man sagen, sie haben trotzdem was bewerkstelligt, auch dicke Bretter gebohrt, auch vor allem einen Krisenbestand gehabt. Gab es auch mal sowas wie ein positives Image der GroKos, also in der öffentlichen Wahrnehmung?
Das positive Image war, und das wurde vor allem mit Angela Merkel verbunden, so dieses Stabilität. Es ändert sich nichts. Alles bleibt, wie es ist. Keiner muss seine Komfortzone verlassen. Keiner muss irgendwelche Einschränkungen, große Veränderungen befürchten, weil irgendwie läuft's ja. Das führte dann auch dazu, dass GroKo auch einfach mal Wort des Jahres wurde, weil es einfach so beliebt war, der Name.
Während bei der SPD noch der Mitgliederentscheid ausgezählt wird, haben sich Sprachforscher schon für die Große Koalition entschieden. Sie wählten GroKo zum Wort des Jahres, eine Abkürzung für das geplante Bündnis zwischen Union und SPD.
Das ging auch ein paar Jahre gut, weil die Wirtschaft auch florierte. Es gab keinen großartigen Arbeitsplatzabbau. Man hatte irgendwie zwar dann eine Schuldenbremse, die schwarze Null irgendwie eingeführt, aber man hat sich da nicht großartig viel um Geld gestritten, wie man das jetzt heute kennt oder in den letzten Jahren. Und Angela Merkel hat eben auch Wahlkampf damit gemacht, also nicht mehr Reformen oder Modernisierung oder Umbruch, sondern einfach nur, ja, sie kennen mich, so, sie wissen, was sie an mir haben, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Sie war ja auch einfach sehr lange Kanzlerin, auch von schwarz-roten Koalition, von großen Koalitionen. Und da war eigentlich klar, also es passiert nichts Schlimmes, macht euch keine Sorgen.
Wir haben ein großes Stück des Weges geschafft. Wir haben Grund für Zuversicht. Die Wahrheit ist, viele uns haben uns das nicht zugetraut. Aber wir haben gezeigt, was in uns steckt.
Damit die Leute das Gefühl von Sicherheit haben.
Aus heutiger Sicht scheint mir ganz klar, dass das auch im Herbst erstmal und dann im Winter so bleiben wird.
Aber das hat sich halt natürlich jetzt die letzten Jahre extrem verändert. Man merkte dann schon nach und nach in Deutschland auch, okay, also ganz ohne Reformen, das wird auf Dauer vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Und das war eben auch das Problem, dass man gesehen hat, dieser Mut zu Fortschritt oder Mut zu Zumutungen, dafür stand die Große Koalition nicht unbedingt. Plötzlich müssen wir wieder uns Gedanken machen, wie verteidigungsfähig wir sein können, wenn wir angegriffen werden, weil eben nicht klar ist, wie Putin agiert in Zukunft, ob es einen Frieden mit der Ukraine geben wird. Wir haben den Nahostkonflikt, wir haben die USA mit einem US-Präsidenten, den man nicht einschätzen kann. Das alles sind jetzt solche Faktoren, wo klar ist, oh, wir müssen uns jetzt wirklich anders aufstellen. Und das kann man schon sagen, diese Ungewissheiten, und diese Probleme, die da jetzt auch im System drin sind, die gab es so verschärft in den vergangenen Jahren nicht.
Die neue Regierung hat ja echt viel auf ihrer To-Do-Liste, national, international, und ganz fett auf dieser Liste könnte eben auch stehen, das Image eines schwarz-roten Bündnisses verbessern. Hast du irgendwie eine Idee, wie sie das machen wollen?
Ich glaube, die große Frage ist tatsächlich, wie viel Reform traut sich diese Koalition, dieses Bündnis? Weil es ist klar, Reformen wird es geben müssen. Es wird gerade beim Rentensystem, bei den Sozialversicherungssystemen, bei den sozialen Beiträgen, da wird was passieren müssen. Auch beim Thema Infrastruktur und Modernisierung des Staates. Das sind extrem dicke Bretter, an die sich auch die letzten Regierungen nicht richtig rangetraut haben oder auch aus verschiedenen Gründen sich nicht richtig rantrauen konnten, weil Krisen kamen, Krieg war. Und jetzt ist aber klar, sie können nicht alles in die Zukunft schieben, dann soll die nächste Regierung das machen, sondern sie müssen das jetzt angehen, weil wenn sie das nicht machen, dann wird die Unzufriedenheit in der Bevölkerung vielleicht noch größer. Und dann haben sie bei der nächsten Wahl, man denkt ja schon in 4 Jahren, noch größeres Problem, welche Zustimmungswerte sie überhaupt noch haben. Und es soll vor allem schnell gehen. Das ist zumindest das Versprechen.
Versprechen ist ja das eine. Das andere ist aber, was man in einer schwarz-roten Koalition zumindest erstmal plant umzusetzen. Und daran, Stichwort Koalitionsvertrag, gibt es jetzt bereits schon ordentlich Kritik. Warum?
Sie haben sich sehr viel auf die Fahne geschrieben, was Staatsmodernisierung angeht, Infrastruktur, Digitalisierung, das ist so ein bisschen das Aushängeschild. Also jeder kennt die kaputten Klotoiletten an den Schulen. Jeder hat seine Bahngeschichte. Jeder ärgert sich irgendwie über die maroden Brücken und so weiter. Und dieses Gefühl, das jeder in Deutschland hat, so, ach, warum funktioniert das schon wieder nicht? Dieses Gefühl, und das hat sich diese zukünftige Koalition unter Friedrich Merz auf die Fahne geschrieben, dieses Gefühl wollen sie den Leuten nehmen und sagen, so, wir gehen das jetzt wirklich an. Auf dem Koalitionsvertrag steht ja Verantwortung für Deutschland. Ich glaube, das trifft es ein bisschen. Also sie übernehmen Verantwortung. Es ist keine Liebesheirat, es ist eine Arbeitskoalition. Und sie versuchen jetzt einfach, Dinge zu machen. Bevor dieser Koalitionsvertrag dann wirklich in trockenen Tüchern war, wurden ja ganz viele Arbeitspapiere geleakt. Das heißt, ich habe sehr viele Papiere auf dem Tisch gehabt, die sehr bunt waren. Blau war alles, was die CDU wollte. Rot war alles, was die SPD wollte. Und es gab echt Stellen, gerade beim Thema Finanzen, aber auch beim Thema Migration, das war so bunt, dass ich gedacht habe, wie will man denn daraus bitte einen Koalitionsvertrag schließen? Also wie soll das denn gehen? Und dann, als dann der Koalitionsvertrag da war, habe ich das da daneben nebeneinander gelegt und habe mir das angeguckt. Und da ist wahnsinnig viel rausgefallen. Also wahnsinnig viele Punkte, die die CDU da, aber auch die SPD gerade beim Thema Finanzen wollte. Die wollten eine Vermögensteuer und so weiter, Reichensteuer. Ist alles rausgefallen. Und was besonders bemerkenswert war, und das haben die Koalitionäre, also Lars Klingbeil von der SPD, aber auch Thorsten Frey von der CDU auch später nochmal erklärt, so eine Art Gebrauchsanweisung, wie man diesen Koalitionsvertrag jetzt lesen soll. Und zwar geht das so, alles, wo wollen steht, wollen sie machen, theoretisch, wenn es irgendwie geht. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau, weil wollen, also man will ja viel, ne? Weil, und das ist eigentlich der Hauptgrund, alles steht unter Finanzierungsvorbehalt, das heißt, es ist nicht für alles Geld da. Das sagen die auch. Alles, wo wollen steht, wissen wir nicht, ob wir dafür Geld haben. Alles, wo werden steht, Das ist eigentlich klar, das müssen sie umsetzen. Wenn man das darauf dann mit dieser Gebrauchsanweisung liest, ist es ein extrem vager Koalitionsvertrag und sehr, sehr viele Absichtserklärungen. Und sagt eben auch, es sind eben diese vielen Prüfaufträge und diese Finanzierungsvorbehalte, das ist eigentlich alles total unklar. Aber man startet jetzt damit, hat ja auch vielleicht einen Vorteil, wenn es nicht zu konkret ist, kann man sie auch nicht festlegen und sagen, ja, aber da steht doch, sondern ach so, da steht nur, wir wollen ja, dann ist ja.
Die neue Koalition ist mit ihrem Anteil von gerade mal 52% der Sitze im Bundestag so schwach wie nie, ja. Und nach dem Ampel-Aus und auch angesichts der Weltlage, über die wir auch schon gesprochen haben, muss sie aber auch gleichzeitig so stark sein wie nie. Kann das klappen und wenn ja, wie?
Naja, also sie muss zusammenhalten und vor allem im Parlament auch wirklich diese Mehrheiten haben. Also wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, wer da im Parlament sitzt. Und ich habe das quasi live miterlebt, weil ich da saß, als sich dieses Parlament neu konstituierte. Es gab die erste Bundestag. Sitzung, alle Parlamentarier saßen dann da auf ihren Stühlen und plötzlich hat man es live hautnah miterlebt, wie diese Mehrheiten überhaupt aussehen. Man hat jetzt plötzlich 152 AfD-Abgeordnete. Das ist die größte Oppositionspartei, sind 152 AfD-Abgeordnete. Also die größte Opposition. Und das ist eben ganz spannend, was das auch für die Arbeitsweise dieses Parlaments ausmacht, weil man braucht Mehrheiten, um Gesetze beschließen zu können. Ja, die hat die Union und die SPD zusammen. Aber es gibt ja auch diese Möglichkeit der Opposition, dass man sagt, wir wollen da einen Untersuchungsausschuss, weil die Regierung, die hat da nicht richtig gearbeitet. Man braucht ein Viertel der Abgeordneten im Parlament. So, das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn man sich jetzt die jetzigen Mehrheitsverhältnisse anguckt, ein Viertel, da fehlen jetzt der AfD gerade mal, ich habe es mal nachgerechnet, gerade mal 5 Stimmen, um ein Viertel der Abgeordneten zu haben, um so einen Untersuchungsausschuss beantragen zu können. Das zeigt, wie schwierig diese Verhältnisse da gerade sind und es auch, wenn jetzt die Union und die SPD, wenn da mal welche fehlen oder wenn da jemand krank ist und so weiter, die müssen eigentlich immer parat sein und immer geschlossen abstimmen, damit sie diese Mehrheiten haben. Das ist wirklich eine sehr knappe Mehrheit, mit der jetzt diese schwarz-rote Koalition startet und ich sage nur, sie müssen sich einig sein. Da darf es innerhalb dieser Koalition auch nicht Abweichler geben, die sagen, ich enthalte mich. Weil auch da ist eigentlich klar, bei manchen Abstimmungen, da müssen eigentlich alle dabei sein.
Du hast das vorhin einmal angesprochen. Friedrich Merz, der jetzt zum Kanzler gewählt wird, hat sich sehr, sehr lang eigentlich als GroKo-Gegner in die Szene gesetzt. Wie kann es funktionieren, dass jemand wie er eine schwarz-rote Koalition führt? Muss er sich jetzt ein Stück weit auch neu erfinden?
Ich glaube, Friedrich Merz kann sich nicht neu erfinden. Aber er wird jetzt natürlich lernen müssen, Kompromisse zu finden. Das ist tatsächlich die große Herausforderung, dass er Leute auch um sich hat, die gut mit dem Koalitionspartner auskommen. Es ging auch extrem viel um das Thema Vertrauen. Also hat Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat der Vertrauen zu Friedrich Merz? Haben die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit? Das ist total wichtig. Und die haben sich vorgenommen, ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt, dass sie nicht mehr so viel streiten wollen. Also ich bin mal gespannt, wie gut diese Koalition funktioniert. Sie sind sich aber im Klaren, es muss jetzt funktionieren, es muss jetzt losgehen, weil die Lage ist einfach zu ernst.
Müssen wir vielleicht auch besser nochmal lernen, den Kompromiss, den demokratischen Kompromiss, das Aushandeln höher einzuschätzen, quasi als Elixier der Demokratie?
Ja, mit Sicherheit. Also, dass nicht alles geht, alles für jeden und jeder alles das bekommt, was er will, das wird nicht funktionieren. Aber das wird eben das Spannende sein in den nächsten Jahren, wie viel Zumutung ist die Gesellschaft tatsächlich bereit hinzunehmen? Welche Reformen, die vielleicht für den einen oder anderen dann Nachteil bedeutet? Wie laut wird wer schreien, wenn es doch mal Zumutungen gibt? Das ist jetzt der Anfang, aber es ist klar, man wird es in Zukunft nicht allen recht machen können. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Koalition so mutig ist und dann auch sagt, okay, wir müssen jetzt da einsparen. Man muss das streichen. Man muss das anders machen. Man muss das radikal abschaffen. Weil, sind wir mal ehrlich, kein Politiker ist gerne unbeliebt und erzählt sowas und setzt sowas durch. Aber es ist klar, irgendwas wird passieren müssen. Und da bin ich gespannt, wie die Gesellschaft, wie die Deutschen darauf reagieren, wenn in den nächsten 4 Jahren das passieren wird.
Nicole, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mehr über die offizielle Kanzlerwahl heute und die Versprechen und Pläne der schwarz-roten Koalition, die keine GroKo mehr ist, findet ihr natürlich auf tagesschau.de. Wo genau, verlinken wir euch in den Shownotes. Gast der heutigen Folge war Nicole Konert, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Folgenautorin ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Nicole Dienemann. Produktion Jan Stahlmann, Timo Lindemann, Pia Jansen, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Görtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis dahin noch ein Podcast-Tipp. Die NDR-Kolleginnen und Kollegen von Extra 3 bringen jeden zweiten Freitag eine neue Folge von Bosettis Woche heraus. Darin ordnet die Satirikerin und Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti alles aus der aktuellen Woche für euch ein. Und zwar mit prominenten Gästen. Extra 3 Bosettis Woche findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in der ARD-Audiothek. Dazu folgt ihr einfach dem entsprechenden Link in unseren Shownotes.